Du sollst nicht handeln, du sollst nicht denken und du sollst nicht fühlen. Den emotionalen Kontakt halten. Das ist die einzige Methode, wie man ein Sektenmitglied aus der Sekte herausholen kann, ist über eine emotionale Ebene, über die Liebe. Logik oder Fakten helfen nicht. Ich habe natürlich alles dort zurückgelassen. Ich habe mein ganzes Geld verloren dort. Ich habe also mein Erbe dort hineingebracht und ich habe auch meine Frau verloren dort. Die Wunden heilen nie.
Hallo beim zweiten Teil unseres Sektenschwerpunkts, unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Petra Tempfer und ich sitze wieder hier im Studio mit meiner Kollegin Anja Stegmeier.
Hallo!
Letzte Woche hattest du uns die Geschichte von Rosa mitgebracht. Rosa ist ein ehemaliges Sektenmitglied, das in einer Sekte aufgewachsen ist. Später hat sie den Ausstieg geschafft. Wie genau, könnt ihr nicht nur im Podcast nachhören, sondern auch in einem Artikel nachlesen, der vergangene Woche auf unserer Website erschienen ist. Wir stellen euch die Links auch auf jeden Fall in die Shownotes. Heute geht es um Peter. Bei Peter ist die Geschichte anders. Peter hat sich aktiv einer sektenhaften Gruppe angeschlossen.
Ja, ich habe mich mit Peter Reischer getroffen. Er ist, ich sag mal, Künstler und Kunstkenner. Er ist zwar jetzt in Pension, aber als junger Student ist er in eine Künstlergruppe hineingeraten. Ich möchte aber noch vorab quasi eine Triggerwarnung geben. Es geht in der Folge auch um Suizid, Suizidgedanken und Bewusstseinsmanipulation.
Anlaufstellen für Betroffene stellen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
Also Peter führte ein Leben, das sich ziemlich von dem anderer unterschieden hat.
Die Unterscheidung liegt darin, dass ich mit 22 in eine, ich sage jetzt bewusst, sektenähnliche Vereinigung geraten bin, weil man darf solche Gruppen nicht als Sekte bezeichnen, da könnte man sich also Klagen einfangen. Es ist eine sektenähnliche Gruppierung, die aber mit sehr stark manipulativen und ausnützerischen Methoden gearbeitet hat. Und in dieser sektenähnlichen Gruppierung habe ich also 32 Jahre verbracht, bis es mir gelungen ist, mich daraus wieder zu befreien.
Wie ist es denn damals gewesen, wenn Sie sich erinnern, wie waren da die Berührungspunkte, der Kontakt? Und
ich habe Architektur studiert an der angewandten Kunst und dort gab es einen, muss ich schon zugeben, sehr charismatischen, sehr begabten Lehrbeauftragten, der die Studenten fasziniert hat. Und das war auch der Einzige, der in der Meisterklasse was getan hat, weil die Professoren sind einmal in der Woche durchgegangen und dann sind sie wieder verschwunden. Also die haben sich nicht gekümmert. Und der hat eine Gruppe von Studenten um sich geschart, um Kunstprojekte zu machen, Projekte im öffentlichen Raum, Architektur, Ausstellungen und so weiter. Und das war natürlich faszinierend, weil er hat vermittelt, dass er sich für die Menschen interessiert und sich um sie kümmert. Und daraus ist dann eine Ateliergemeinschaft entstanden und eine immer fester und intensiver werdende Gemeinschaft, die eben diese sektenähnlichen Charakter gehabt hat. Diese sektenähnlichen Gruppierungen funktionieren dermaßen, dass sie dir die heile Welt versprechen. Also jeder Mensch hat ja irgendwelche Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten. Und in dieser Gruppierung wird dir gesagt, wenn du zu uns kommst, dann werden wir das alles lösen, dann brauchst du das nicht mehr, dann gibt es das nicht mehr. Das ist genau dasselbe Prinzip, wie wenn man eine Wunde hat und man tut ein Pflaster drauf. Die Wunde bleibt ja drunter. Bei mir war vor allem die Sehnsucht nach einer sozialen, heilen Welt ausschlaggebend, damals dorthin zu gehen, weil ich hatte Probleme in der Familie, meine Eltern haben sich scheiden lassen und das hat mich ziemlich getroffen. Und dann auf einmal hat es geheißen, na, das gibt es bei uns alles nicht mehr. Wir leben alle zusammen, wir finanzieren alles gemeinsam, wir ziehen in ein Haus, wir machen gemeinsame schöne Projekte. Hier ist die heile Welt. Und das hat mich natürlich fasziniert. Nicht sehen wollte oder konnte ich damals, dass das Ganze nur dem Zweck der Selbstverherrlichung und der Selbstbereicherung des Gurus und seiner Frau gedient hat. Denn wir mussten, also ich zumindest, ich habe 18 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr gearbeitet. Und wenn man 18 Stunden arbeitet, ist man am Abend einfach so kaputt, dass weder ein Eheleben noch irgendein Nachdenken oder irgendetwas Reflektives mehr möglich ist. Ein ausschlaggebender Punkt für mich war sicher, dass ich damals Probleme mit meinen Eltern gehabt habe. Aber bitte, welcher Jugendliche hat das nicht? Und diese Leute, dieser Guru hat das sehr geschickt verstanden, aus diesen Problemen wirkliche Probleme zu machen. Also aus kleinen Schwierigkeiten große Dinge, große Dramas zu machen, die dann im Endeffekt, das hat dann über Jahre natürlich gedauert, zu einer totalen Entfremdung von der Familie und von den Eltern geführt haben.
Okay, Peter ist da offensichtlich in eine sektenähnliche Gruppe geraten. Aber es ist ja zunächst mal nichts Schlechtes, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, sich zusammenzutun, Projekte zu planen und so weiter. Also ab wann wird so eine Gruppe eigentlich gefährlich?
Der Sektenbegriff ist ein nicht eindeutig definierter Begriff.
Das ist Martin Villinger. Er ist Psychologe und berät seit 25 Jahren Betroffene und Angehörige rund um das Thema Sekten.
Ich würde gar nicht so sehr an dem Begriff festhalten, was jetzt tatsächlich eine Sekte ist, sondern ich würde gerne über Kriterien sprechen, die Gruppen ausmachen, die für die persönliche Entwicklung, für die psychische Gesundheit problematisch, vielleicht auch gefährlich werden können. Eine Gruppe, die eindeutig ein Schwarz-Weiß-Denken hat. Es gibt das absolut Richtige. Und alles, was da nicht hineinfällt, ist automatisch komplett falsch. Etwas dazwischen, einen Graubereich, den wir oftmals vielleicht im wissenschaftlichen Diskurs kennen, der ist nicht vorgesehen. Es gibt eine Heilslehre. Das heißt, eine Lehre, wonach hier ein Idealziel erreicht wird, das immer funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegt der Fehler bei einem selbst. Also nie an der Lehre. Die Lehre ist nicht angreifbar, die funktioniert. Ein Elitebewusstsein, dass die Personen, die dazugehören, sich als auserwählt, besser über anderen Menschen verstehen, dass sie Kenntnisse haben, Fähigkeiten haben, Erfahrungen haben, die sie exklusiv machen. In vielen Gruppierungen gibt es eine zentrale Person, muss nicht zwingend sein, aber ein sogenannter Guru oder wie auch immer man es nennen mag, der oftmals auch besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Zumindest werden sie ihm zugeschrieben, dass er eben mit einer anderen Welt kommunizieren kann, dass er Dinge weiß, die andere nicht wissen können. Also irgendetwas Besonderes. Die Schmähs sind die Angebote, die Gruppen bieten. Das heißt, es braucht praktisch so einen Schlüssel, der einen in bestimmten Schloss sperrt. Und wenn ich jetzt davor noch ausgehe, welche Person interessiert sich dafür, dann würde ich gerne ein kleines Modell beschreiben, nämlich das Bedürfnismodell. Ich habe als Person verschiedene Lebensbereiche. Das kann jetzt sein meine körperliche Gesundheit, das kann sein meine soziale Angebundenheit bei Freunden oder Familie, das wird vielleicht auch in vielen Fällen das Geld sein, das ich brauche für mein tägliches Leben und vielleicht auch noch der Sinn des Lebens und einiges mehr. Und solange diese Bedürfnisse alle zumindest subjektiv gesehen, gut befriedigt sind, wird es jetzt kein großes Bedürfnis geben nach Veränderung. Wenn aber ein Bereich jetzt ein bisschen zurückfällt und vielleicht wenig oder gar nicht abgedeckt ist, ich habe massive körperliche Probleme und finde keine Wege, medizinisch das in den Griff zu kriegen, oder ich finde sehr, sehr schlecht Anschluss und hätte gerne viel mehr Freunde, tue mir aber damit schwer, und das kann man für alle Bereiche so sehen, dann ist ein Bedürfnis da, und wenn die Gruppe mit einem Angebot kommt, das genau für dieses Bedürfnis gilt, dann fängt es an, spannend zu werden. Und da gibt es durchaus im Internet eine ganze Menge Angebote an Lebensberatung, an Hilfe, an Entscheidungsfindung, auch Meditationskurse, und die werden natürlich am Anfang, damit sie attraktiv sind, vielleicht einen kleinen Beitrag kosten, vielleicht auch kostenlos sein, damit auch die Schwelle, es zu starten, gering ist. Und wenn ich genau da etwas suche und da in einen Meditationskurs komme, wo ich übertreibe jetzt ein bisschen, nur die unendliche Liebe der Teilnehmer spüre, und kaum habe ich die Tür aufgemacht, bin ich ganz eine besondere Person, und danach suche ich, dann habe ich hier eine Möglichkeit, dass ich da reinkippe. Und da reden wir noch gar nicht von Manipulationstechniken und von irgendwelchen Überzeugungsstrategien, sondern einfach nur ein Bedarf. Was spüre ich, was brauche ich und was bekomme ich angeboten?
Das hat ist ja so funktioniert, dass wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten waren. Wir haben keine Freunde gehabt, keine Beziehungen, keine Versicherung, keine Wohnung, nichts. Wir sind also alle völlig abhängig gewesen von dieser Sekte. Das nimmt alle Lebensbereiche ein. Man soll natürlich zu 100% drinstecken. Das ist ja der Zweck dieser Gehirnwäsche, wenn man so sagen kann. Wobei Gehirnwäsche ja nicht der richtige Ausdruck ist. Also man könnte das mit Bewusstseinsmanipulation bezeichnen. Das wird einfach auf allen Ebenen versucht. Es gibt da Gebote. Du sollst nicht handeln, du sollst nicht denken und du sollst nicht fühlen. Beziehungsweise du sollst nur das tun, was wir wollen, oder das denken, was wir wollen, und das fühlen, was wir wollen. Das funktioniert ja beim Handeln, also beim Tun, kann man das ja akzeptieren, okay, dann mache ich das halt nicht. Beim Denken ist schon ein bisschen schwierig, aber da kann man auch noch sagen, ja, vielleicht ist es der falsche Gedanke, vielleicht muss ich das anders sehen. Aber beim Fühlen wird es ein Problem. Weil wenn mir jemand sagt, ich darf nicht fühlen, dass ich misshandelt werde oder dass ich gedemütigt werde, dann komme ich da in einen psychologischen, einen psychischen, emotionalen Strudel hinein. Das funktioniert dann so, dass man einen Teil seiner eigenen Persönlichkeit abspaltet, in irgendeine Schublade steckt und versteckt und die Schublade zumacht. Und die Persönlichkeit, die von der Sekte, ich sage jetzt also wieder Sekte halt, weil es einfacher ist als dieses langwierige Wort, von der Sekte gewünscht wird, die stellt man in den Vordergrund. Also die wird nach außen gezeigt. Aber die eigentliche Person bleibt ja immer noch da. Und jetzt entsteht eine Spaltung, also praktisch eine Art Paranoia. Wissenschaftlich heißt das, glaube ich, eine dissoziative Trennung. Das führt natürlich zu Krankheiten. Bei mir hat es also zu großen Magenproblemen und ständiger Gastritis geführt, zu Schlaflosigkeit und zu allen möglichen anderen psychischen Belastungen und Ausfallserscheinungen.
Peter geht es immer schlechter. Sein Körper macht einfach nicht mehr mit. Er ist völlig verzweifelt. Letztlich ist es dann ein Unfall, der ihn zum Ausstieg bringt.
Ich war in einer psychisch fürchterlich schlechten Situation. Ich habe nur noch Albträume gehabt, und zwar Albträume mit Selbstmordgedanken. Und dann hatte ich einen Unfall. Mir ist in der Nacht ein Betrunkener hinten ins Auto reingefahren, direkt vorm Haus. Und zwei Tage später habe ich meinen Kopf nicht mehr bewegen können. Also das typische Peitschenschlag-Syndrom. Und der Arzt hat gesagt, na, dann müssen Sie in die Nachbarort, in ein Physikozentrum gehen und sich dort massieren lassen und behandeln. Gut, bin ich hingegangen. Ich habe damals schon Kopfweh und Schlafstörungen und alles Mögliche gehabt. Und dort habe ich eine Therapeutin bekommen, die gesagt hat, das kann man alles klären, das kann man alles lösen, aber ich würde Ihnen für meine Kopfschmerzen, für meine psychischen Probleme die Kraniosakraltherapie empfehlen. Und diese Therapie hat die Eigenschaft, emotionale Blockaden aufzulösen. Und ich war damals nicht mehr in der Lage, mich quasi selber fühlen zu können. Ich hatte so null Selbstwertgefühl, weil man also ständig als der letzte Dreck und bezeichnet wird und gedemütigt wird, dann ist einfach das Selbstwertgefühl am Boden. Und durch diese Therapie ist langsam, habe ich wieder angefangen zu fühlen. Und vor allem diese Gedanken, dass ich schlecht behandelt werde, habe ich mir wieder eingestanden, weil bis dahin hat man mir immer gesagt, ja, das musst du anders sehen. Du musst das anders aufnehmen, du verstehst das nur falsch. Du musst noch mehr arbeiten, damit du über diese Schwelle hinauskommst und zu uns kommst, also zur Gruppe, zur Sekte kommst. Irgendwann, ich habe dann Vertrauen zu dieser Therapeutin gefasst und mit ihr also auch ernster und tiefer geredet. Und irgendwann hat sie mir gesagt, sag mal, du bist in einer Sekte. Ich bin damals auf diese Bemerkung hin, bin ich völlig ausgeflippt und gesagt, das verstehst du nicht und wie kannst du nur, und das ist etwas Außergewöhnliches, wir sind Künstler und das ist ein toller Verein und was weiß ich was. Und sie hat dann gesagt, na dann geh mal nach Hause und such im Internet, was Kennzeichen einer Sekte sind. Und das habe ich dann gemacht in der Nacht und habe diese Kriterien von Thaler Singer gefunden und alle haben gepasst.
Margaret Thaler-Singer war eine US-amerikanische Psychologin, die sich mit den Gehirnwäschetechniken totalitärer Gruppen, also von Kulten und Einzelpersonen, spezialisiert hat. Es gibt da die Singer's Six Conditions of Mind Control. Darunter zählen zum Beispiel, dass diese Gruppen oder Personen komplett die Zeit ihrer AnhängerInnen einnehmen und die Tagesstruktur geplant ist, dass man für nichts anderes mehr Zeit hat. Oder dass es ein System gibt von Bestrafung und Belohnung.
Ich habe dann den Plan gefasst, okay, ich steige aus. Aber wie? Ich hatte keine berufliche Erfahrung, außer meine Arbeit, die ich dort gemacht habe. Ich habe kein Geld gehabt, keine Versicherung, keine Wohnung. Ich habe also mal angefangen, Bewerbungsschreiben zu verschicken. Ich habe 145 Bewerbungen verschickt an alle möglichen Institutionen, habe keine einzige Antwort bekommen, weil ich war damals 55 und bitte, wer nimmt einen 55-Jährigen, der nichts nachweisen kann? Also das ist schon schwierig. Und ich wollte aber raus. Und ich habe dann, das hat also sicher 3-4 Jahre gedauert, bis ich da Klarheit gehabt habe, wo ich bin, was mit mir passiert, wie das Ganze funktioniert und wie auch dieses System dort funktioniert. Und habe dann auch mit der Therapeutin weitergeredet. Irgendwann haben wir uns dann wieder quasi versöhnt und ich habe gesagt, ja, das stimmt, aber was mache ich jetzt? Dann hat sie gesagt, du brauchst Hilfe, du musst irgendwie dir Hilfe suchen. Ich kann dir da nicht helfen. Also dann habe ich gesucht, wo gibt's Hilfe in Europa bei Sektenproblemen. Da habe ich also nur die GSK gefunden und dann eine Sektenberatungsstelle in Freistadt in Deutschland. Das ist natürlich für mich nicht in Frage gekommen. In Wien, das ging noch, weil ich habe ja dann einen Zahnarzt in Wien gehabt und habe dann meine Zahnarzttermine in Wien gehabt. Und habe dann mehrere Gespräche geführt, auch Telefonate vor allem mit ihm, wenn es irgendwo wieder kritische Situationen gab. Und der Psychologe, der hat mir so sehr geholfen, der hat mir einige so Tricks gesagt, wie ich mich gegen diese manipulativen Techniken wehren kann.
Der Psychologe, mit dem Peter heimlich telefoniert und unter Vorwand von Zahnarztterminen in Wien trifft, ist kein anderer als Martin Fehlinger.
Und dann habe ich mich mit meinem Bruder einmal getroffen. Mein Bruder ist 15 Jahre vor mir, davon gerannt. Er ist nicht ausgestiegen, er ist davon gerannt. Er ist von einem Tag auf den anderen verschwunden, ist zu meinen Eltern, die haben ihn aufgefangen, haben ihm also Wohnung und Job und so weiter besorgt und Geld gegeben und er hat sich so ein neues Leben aufgebaut. Ich habe mich mit ihm getroffen, weil ich hatte nachdem keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er natürlich, nachdem er die Sekte verlassen hat, das totale Feindbild war. Der will uns vernichten und so weiter und besonders seinen Bruder und ich durfte keinen Kontakt haben mit ihm und so weiter. Ich habe mich mit ihm getroffen und er hat mir Dinge erzählt, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, dass ich blind war in dieser Sekte. Dass neben mir Sachen passiert sind, die ich nicht sehen konnte, weil ich sie nicht sehen wollte, die passiert sind. Fürchterliche Dinge. Ich will darüber gar nicht sprechen. Und habe also nur meinen Bruder angerufen und gesagt, du, ich muss weg, kann ich zu dir kommen? Und er hat gesagt, ja, klar. Ich habe die ganze Nacht meine Daten gesammelt, auf CDs gebrannt und mir irgendwelche Harddisks genommen und das gespeichert. Und habe das in Kisten verpackt, hinter Mistkübel in den Garten gestellt. In der Früh bin ich dann aufgestanden, um 7 wie immer, habe also meine Pflichten erledigt und den Schlüssel hingelegt und meine Kreditkarten, Telefonkarten, alles und meinen Brief geschrieben, macht euch keine Sorgen, nichts mit mir, also ich bin weg. Und bin nach Wien gefahren und damit war die Sache für mich erledigt. Ich habe natürlich alles dort zurückgelassen. Ich habe mein ganzes Geld verloren dort. Ich habe also mein Erbe dort hineingebracht. Das war 1 Million Schilling. Also habe ich alles verloren. Und ich habe auch meine Frau verloren dort. Die Wunden heilen nie. Ich habe dann einen Job als Architekturfotograf gehabt. Zeitweise, ich hatte kein Geld. Am Anfang habe ich also wirklich Listen geführt. 1,20 € für den Fahrschein. 20 Cent für die Semmel, Nudeln um 3 €, und habe mir das so aufgeschrieben, was ich aufgegeben habe, weil ich kein Geld hatte und auch mit Geld nicht umgehen konnte. Also ich musste so quasi wieder leben lernen. Ich habe dann als Redaktionsassistent unter zwei Architekturstudentinnen arbeiten müssen. Die haben mich natürlich schikaniert. Wir haben mir also jeden Scheiß aufgebrummt, den sie nicht machen wollten. Es war schwierig. Ich habe mich natürlich total verausgabt und ich habe mich sozusagen ausgeblutet in dem Beruf, weil ich wollte etwas. Dieser Workaholic-Status, den ich ja mir angeeignet hatte, also dieses 18 Stunden am Tag arbeiten, das habe ich natürlich weitergezogen, durchgezogen. Ich habe wie verrückt geschrieben und gearbeitet. Es hat seine Folgen gehabt natürlich. Ich habe dann vor 3 Jahren habe ich Krebs bekommen. Das ist sicher eine Spätfolge auch von der Sektenzeit und dann von diesem enormen Arbeitsdruck und von dieser Arbeitswut, die ich gehabt habe. Jetzt mache ich es besser, glaube ich. Jetzt schreibe ich nur noch, wenn ich will und wenn es mich interessiert, also nicht mehr auf Befehl. Und mache das, was ich immer machen wollte, ich male. Möglicherweise ist das sogar auch eine Therapie, das Malen.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Welche Themen bewegen dich? Finde heraus, welche Themenpersönlichkeit wirklich in dir steckt und mach unser WZ-Quiz. Ob Diskutierente, Wissensraudi oder doch Gossip-ReporterIn? Auf WZ.at decken wir alle Perspektiven ab. Auch deine. Den Link zum Quiz findest du in den Shownotes. Genug mit Werbung, wir gehen zurück ins Studio.
Haben Sie mal drüber nachgedacht oder mit Ihren Eltern gesprochen? Sie haben versucht, es Ihnen auszureden, aber was wäre das Gescheitere gewesen? Hauptsache Kontakt halten irgendwie, sich nicht verwerfen?
Den emotionalen Kontakt halten. Das ist die einzige Methode, wie man ein Sektenmitglied aus der Sekte herausholen kann, ist über eine emotionale Ebene. Über die Liebe. Auch ich bin so herausgekommen. Alleine wäre ich nicht fortgegangen. Aber ich habe eben eine Beziehung gefunden außerhalb der Sekte, die mich anerkannt hat als Mensch. Und das hat mir die Kraft gegeben, den Schritt zu machen. Ohne die hätte ich es nicht geschafft.
Also es wiegt stärker als jedes gute Argument.
Ja. Das die Liebe oder die Emotion ist das Einzige, was da helfen kann. Es geht nichts anderes.
Ja.
Logik oder Fakten helfen nicht. Weil das ist ein derart geschlossenes System, dass jeder Außenstehende ist der Feind. Jede Kritik von außen wird als feindlich empfunden. Nur die eigene Welt ist korrekt. Ich habe dann Frieden mit meinen Eltern geschlossen. Die haben ja das von Anfang an gewusst, dass das eine Sekte ist. Ja. Und die haben aber den Fehler gemacht, dagegen zu argumentieren. Und das ist ein Fehler, weil da treibt man denjenigen immer nur weiter hinein, weil Widerspruch erzeugt nur Widerspruch.
Also ganz wichtig ist, wenn ich die Vermutung habe, dass eine Person in so einem System hineinrutscht, dass ich achte darauf, dass ich die Beziehungsebene gut halte. Habe ich keine Beziehungsebene, brauche ich mir keine Gedanken machen, wie ich meine Strategien ansetze und wie ich der Person helfe oder hier versuche, auch zum kritischen Denken zu bringen, weil wenn mir die nicht mehr zuhört, ist es erledigt. Dementsprechend leitet sich ab, keine Kritik zu äußern. Und das ist wahrscheinlich schon eine große Herausforderung. Weil wenn ich mit Inhalten konfrontiert bin, die mir vielleicht besonders schräg wirken, dann ist eine natürliche Reaktion zu sagen, und sowas glaubst du, das ist doch ein Schmarrn oder vielleicht doch deftigere Worte. Das hieße aber, dass ich in ein Streitgespräch komme und die Person auch oftmals von Gruppenseite dann dazu gebracht wird zu sagen, lass dich nicht abbringen vom Weg, geh nicht auf einen falschen Weg. Das heißt, früher oder später kommt es dann zur Beeinträchtigung oder zum Kontaktabbruch. Also keine Kritik, erster Punkt. Zweiter Punkt, möglichst viel Information über die Gruppe, über das Denksystem, über die Praktiken erfahren und das, so gut es möglich ist, wertfrei mal stehen zu lassen. Diese Information braucht es, um in weiterer Folge eine Strategie zu entwickeln, wie gehe ich damit um. Und auch braucht es das dafür, die Gruppe überhaupt mal einzuschätzen. Der dritte Bereich ist, durchaus Dinge wiederzugeben, aber auf eine Art und Weise, wo ich vielleicht das, was ich gehört habe in den Erzählungen, versuche in Beziehung zu setzen und sagen, du hast mir erzählt, also die Person, die lebt so zurückgezogen und so ärmlich und dann gibt sie da oder da riesen viel Geld aus. Aber der wichtige Satz ist, ich verstehe das nicht. Nämlich nicht als Vorwurf, schau mal, so ist es, sondern dass ich verstehe das nicht und verstehst du das, hilft, dass die Person selbst anfängt, hier eine Antwort zu finden. Und die Antwort bekommt sie, indem sie darüber nachdenkt und reflektiert. Und genau das ist zu erreichen. Also immer wieder vielleicht Differenzen aufzuzeigen, aber nicht selbst zu beantworten. Und wenn die Situation schwieriger und schwieriger wird, dann würde ich raten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo man dann gemeinsam überlegt, wie setzt man Schritte und Handlungen um die Person, und das ist das Ziel, zum eigenen Nachdenken, zum Reflektieren, hier zu motivieren, dass sie selbst draufkommt, wo vielleicht hier Dinge nicht zusammenpassen. In jedem Fall ist es wichtig, ähnlich wie im Sektenbereich, auch bei Verschwörungstheorien, das eigene kritische Denken hier zu aktivieren. Wir müssen uns immer bewusst werden, wenn jemand an eine Verschwörungstheorie glaubt, dann hat er einen persönlichen Nutzen. Und der muss jetzt nicht offensichtlich sein. Es kann auch sein, dass mit dieser Verschwörungstheorie vielleicht eine bestimmte innere Angst gestillt wird, und deswegen halte ich an dieser Theorie fest. Erst dann, wenn ich diesen Wirkprozess verstanden habe, kann ich versuchen, einen anderen Weg finden, um beispielsweise eine solche Angst zu stillen. Und dann ist es auch leichter für die Person, sich vielleicht von dieser Verschwörungstheorie ein Stück weit zu distanzieren. Ganz wichtig auch hier, es bringt relativ wenig, selbst Beweise gegen eine Verschwörungstheorie zu suchen. Vielmehr bringt es, eine Person so weit zu motivieren, vielleicht auch gemeinsam, hier Argumente zu suchen, aber nicht etwas zu präsentieren, sondern eher zu hinterfragen.
Wie ich draußen war aus der Sekte, habe ich also die Anfrage zu einem Interview bekommen. Das erste Mal habe ich mich nur getraut, mit verzerrter Stimme und als Schattenriss an der Wand gesehen zu sprechen, weil ich Angst gehabt habe, dass wenn mein Chef sieht, der hat da einen Sektenmitglied, dann schmeißt er mich raus, dann kündigt er mich, weil das ist ja irgendwie Tabuthema gewesen. Aber dann habe ich begriffen, sehr bald, dass das, was ich zugebe, mich stärker macht. Und jede Schwäche, die ich offen darlege und zeige, macht mich stark, weil mich niemand mehr angreifen kann. Das mache ich auch heute noch. Ich will das mitteilen, die Menschen über die Gefahren von solchen Rattenfängern und Heilsversprechungen aufklären, sagen, wie das funktionieren kann, dass es jeden treffen kann und dass man sich nicht in Sicherheit wiegen soll. Ich sage immer, wenn ich das nicht gemacht hätte, diese 32 Jahre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann wäre ich ja nicht der, der ich bin. Ich stehe dazu. Ich war so blöd, das zu machen. Ich gebe das auch zu, dass manche vielleicht sagen, wie kannst du nur so blöd sein, dort zu bleiben? Ja, aber wenn man völlig manipuliert ist und nicht mehr klar denken kann, dann sieht man ja nur das, was man sehen will. Und die Heilsversprechungen sind ja da. Du wirst berühmt, du wirst reich, du wirst glücklich, du wirst praktisch sozial abgesichert, etc. alles. Ich kann sagen, ich habe keinen Groll. Ich fühle mich nicht als Opfer. Ich war ja auch beteiligt. Weil solange sie sich als Opfer fühlen, haben sie immer Probleme, kommen sie nie weg davon. In dem Augenblick, wo man sich nicht mehr als Opfer fühlt, kann man damit umgehen.
Das ist aber sehr beachtlich. Wie schafft man das?
Durch Reflexion, durch Selbsterkenntnis, durch Eingestehen von Schuld, durch Entschuldigen.
Also auch sich selber verzeihen können? Das ist wahrscheinlich das Schwierigste fast.
Das ist sicher das Schwierigste. Ich weiß nicht, ob das viele schaffen. Ich würde nicht behaupten, dass ich es hundertprozentig geschafft habe. Ich komme ja immer wieder auf Dinge drauf, die ich noch klären und bearbeiten muss. Aber ich tue es. Ich konfrontiere mich mit dem.
Der Peter bringt das für mich so richtig auf den Punkt, wie man eigentlich in einer Sekte manipuliert wird und ohne es zu merken dann ausgeliefert ist und in dieser Maschinerie gefangen ist. Was ich beim Peter halt ganz besonders bewundere, ist, dass er jetzt, wo er draußen ist aus der Sekte, so reflektiert zurückblicken kann auf diese Zeit. Und dass er auch keinen Groll hegt. Also das hat mich sehr beeindruckt.
Für mich machen die Geschichten von Peter, aber auch Rosa, aber Peter nochmal besonders klar, dass es wirklich jeden treffen kann. Er ist ja gebildet, er ist intelligent und er gerät da trotzdem rein, ja, und muss sich da echt schwer rausarbeiten. Und ja, falls ihr betroffen seid oder Angehörige habt in der Familie oder im Freundeskreis, dann schaut auch gerne nochmal auf unsere Website in den Artikel. Da gibt es nochmal mehr Informationen und Anlaufstellen wie Selbsthilfegruppe und so weiter, wo ihr euch Hilfe holen könnt.
Wie gesagt, letzte Woche ist auch schon ein Artikel erschienen, auf den die Anja da anspricht. Morgen wird ein zweiter Artikel erscheinen. Der wird dann konkret über den Peter noch mehr erzählen. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, bitte schaut gerne auf unsere Website. Da findet ihr dann noch mehr Infos. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.